Guten Morgen, liebe Gemeinde. Heute darf ich vertretungsweise bei euch sein. Ich war ja, ich meine so etwa vor 2 Jahren circa bei euch mal zu einer Predigt, falls der ein oder andere sich noch daran erinnert. Heute hatte ich zufällig keine Predigt, weil wir heute in Freudenstadt waren, aber ich bin gerne zu euch gekommen. Vielleicht ein kleines oder paar Worte noch zu meiner Familie und mich. Wir sind hier gar nicht so weit weg, ein Nachbarbezirk von euch in Mühlacker. Dort ist meine Familie, mein Bezirk geht bis nach Bad Wildbad, also bis in den Nordschwarzwald. Auch Gemeinde Weissach gehört noch zu mir. Da habe ich ja, glaube ich, 3 Familien von euch aufgenommen. Ja, ursprünglich komme ich aus dem ehemaligen Jugoslawien oder aus Kroatien, dort geboren, aufgewachsen in Hannover in Norddeutschland. Und seit, wenn ich rechne, seit 1989 eigentlich in Baden-Württemberg. Gott tritt überraschend zurück. So stand es in einem Zeitungsartikel in der Überschrift. Gott tritt überraschend zurück. Sollte das ein Scherz sein? Hat da etwa ein Pfarrer eine ausgefallene Idee für eine Predigt, für die Überschrift? Oder wollte vielleicht der damalig noch lebende Karel Gott vielleicht seine Karriere beenden? Nein, es war der Rolls-Royce-Chef Toni Gott, der nach 2-jähriger Amtszeit mit sofortiger Wirkung zurücktrat. Das war im Oktober 2004. Aber interessant, ne, was so eine Überschrift in einem bewirken kann, wenn man nicht weiß, um was es geht. Gott tritt überraschend zurück. Stellen wir uns das mal vor, mal ganz hypothetisch. Ich weiß, es ist absurd. Sowas gibt's nicht. Aber wenn Gott wirklich zurücktreten würde von seinem Dienst, wenn Gott einfach sagen würde, ich ziehe mich zurück, ich möchte nicht mehr den Menschen dienen, was würde das bedeuten, wenn er uns selbst überlassen würde? Da passt doch dieser Text, den ich heute mit euch lesen möchte, in Jesaja Kapitel 55. Ich lade euch ein, diesen Text mit mir mal aufzuschlagen. Wir werden heute uns einige Verse dieses Kapitels uns anschauen. Jesaja Kapitel 55. Und vor allen Dingen beachten wir die Worte anhand dieser Überschrift, die ich genannt habe. Gott tritt überraschend zurück. Was wäre, wenn? Bei diesen Worten. Ab Vers 1 in Kapitel 55 im Jesaja. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst beides, Wein und Milch. Warum gebt ihr Geld aus für das, was kein Brot ist? Und euren Arbeitslohn für das, wovon ihr nicht satt werden könnt. Hört mir doch zu und esst das Gute. Dann wird eure Seele am Fetten eure Lust haben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Hört, dann wird eure Seele leben. Denn ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, indem ich euch die unverbrüchlichen Gnaden zu sagen Davids einlöse. Ich bleib mal hier stehen. Viele Imperative, viele Aufrufe, die Gott hier tätigt. Allein in den ersten 7 Versen kommen 9 Aufrufe Gottes. Kommt, neigt euer Ohr zu mir, hört hin, sucht, kauft ohne Geld, nehmt, ruft ihn an. Stellen wir uns vor, wenn Gott das alles nicht mehr ernst nehmen würde. Wenn Gott diese Aufrufe uns nicht mehr tätigen würde zu uns, wenn er uns nicht mehr aufrufen würde, kommt, wenn er nicht mehr sagen würde, nimmt umsonst, kauft, aber ohne Geld. Aber so ist nicht Gott. Und zum Glück ist es nur hypothetisch, zum Glück ist es nicht die Realität. Und zum Glück lesen wir hier Worte, die Gott auch so meinte. Interessant ist, wenn wir mal den größeren Kontext, den Zusammenhang von diesem Abschnitt uns mal anschauen, dann merken wir, wie tiefgründig diese Worte wirklich sind. Ich lade euch mal ein Kapitel nur vorher, 54, uns mal anzuschauen. Und dort nur die ersten oder die Verse 8 bis 10. Oder ich lese ab Vers 7. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Gesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen, sagt der Herr, dein Erlöser. Denn das soll mir sein wie das Wasser Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr die Erde überfluten sollen. Und so habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen will und dich nicht mehr schelten werde. Vers 10. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel wanken, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht wanken, sagt der Herr, dein Erbarmer. Wenn wir uns mal überlegen, in welcher Zeit der Jesaja hier diese Worte geschrieben hat. Ich lasse uns das mal vor Augen führen. Jesaja, der über 40 Jahre wirkte und das, man könnte sagen, in vielleicht den schwierigsten Zeiten Israels und Juda. Jesaja, der unter den Königen Usia, Jotam, Achas, Hiskia und den Beginn von Manasse. Der, so behaupten einige, der Manasse anscheinend den Jesaja sogar umbrachte. Ungehorsam gegenüber Gottes Geboten und seinen Willen, ein völliger Abfall des Volkes von Gott. Aberglaube war der Alltag, Götzendienst, Gang und Gäbe, Habgier, Sittenlosigkeit. Also ich glaube, wir könnten hier die ganze Palette aufzählen. Und Gott spricht diese Worte. Ist das nicht beeindruckend? Dass Gott in diesen schwierigen Zeiten einen Liebesbrief schreibt über den Jesaja. Schauen wir uns mal die Worte genauer mal an. Kapitel 55. Den ersten Vers. Wohlan, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt und kauft ohne Geld und umsonst beides Wein und Milch. Ich weiß nicht, ob ihr diese Tage oder diese Wochen immer wieder von den Politikern diese Versorgungsängste mitbekommt. Manchmal erleben wir das ja, ne? Angefangen vor 2 Jahren mit Klopapier in gewissen Zeiten. Dann erlebten wir vielleicht vor einigen Monaten kein Mehl mehr in dem Regal. Das Öl war weg. Aber ich denke mir immer, eigentlich hat das immer mit uns zu tun, ne? Sobald einer anfängt, 2, 3 wegzunehmen, beobachten wir das und sehen das und haben Angst. Es gibt so eine Anekdote, so einen Humor. Da sagt der Besitzer des Ladens, wenn er etwas nicht verkaufen kann, dann braucht er nur einen Schild anzusetzen mit den Worten, bitte nur 2 pro Familie. Und dann geht das weg, wie warme Semmeln. So sind wir. Versorgungsängste. Da braucht nur jemand von oben sagen, bitte sparen. Ne? Neulich sagte der gute Habeck, lernen müssen wir jetzt mit Kaltwasser duschen. Versorgungsängste. Was sagt Gott hier? Kommt. Nimmt Wasser. Und interessant ist, er sagt nicht, nimmt Wasser für teures Geld, sondern nimmt es umsonst. Auch die Preise, die in die Decke steigen. Interessant ist, dass er nicht sagt, kommt alle, auch die, die ihr nicht durstig seid. Nein, er sagt, kommt, ihr Durstigen. Warum? Weil, glaube ich, nur die Durstigen werden auch wirklich kommen und trinken. Weil wenn du nicht durstig bist, wirst du nicht kommen, oder? Und Gott wird nie jemanden zwingen, aber er lädt jeden ein, der durstig ist, er soll kommen. Kommet her, sagt Jesus, kommet her alle zu mir. Wie? Wer? Die mühseligen und Beladenen, nicht die, die locker vom Hocker und keine Last spüren. Die werden wahrscheinlich nie kommen, obwohl Jesus jeden einlädt. Aber diese Einladung ist speziell für die, die durstig sind. Wir brauchen Wasser. Wie schrecklich ist es manchmal zu erleben, wie wie das wie in vielen Ländern unserer Erde keine sichere oder bequeme Zugang zum frischen und lebendigen Wasser da ist. Wo Menschen vielleicht schmutziges Wasser trinken müssen. Oder wo Menschen vielleicht lange reisen müssen, lange zu Fuß gehen müssen, um frisches Wasser zu haben. Aber Gott bietet uns an, ohne Vorleistung, ohne Geld, ohne Reichtum, ohne Rituale, kommt her und trinkt umsonst. Gott gibt es geschenkt. Und nicht nur das, er sagt, ich gebe euch sogar Milch und Wein. Sogar üppig. Und dieser Begriff Milch und Wein ist eigentlich ein Begriff des Segens. Nicht nur das Alltägliche, sondern Gott möchte segnen in Fülle. Sagt er nicht in Maleachi, prüft mich und ich werde die Fenster öffnen. Und seht, wie ich diese Fenster öffne und euch überschütte. Auch dieser Ausdruck hier, wenn er in Vers 2 sagt, warum gebt ihr Geld aus für das, was kein Brot ist? Wie oft erleben wir das in unserem Leben, dass Menschen für etwas ausgeben, Geld investieren, um etwas zu befriedigen, um seine Befriedigung zu stillen? Dabei hat es keinen Wert. Es ist wie ein Fass ohne Boden. Am Ende musst du sagen, ich habe Geld verbraucht, ich habe vielleicht alles ausgegeben, aber ich bin nicht gesund geworden. Könnt ihr euch erinnern an diese blutflüssige Frau, die 12 Jahre am Blutfluss gelitten hat? Was sagt der Text dort? Sie gab das ganze Geld aus an Ärzten. Und wer konnte helfen? Jesus allein. Manchmal ist das so, dass die Ärzte oder andere oder Menschen nicht helfen können, sondern nur Gott. Wir haben in der Geschichte, aber auch jetzt noch Kirchen und Gemeinden, die für ihre geistliche Dienste Geld verlangen, für Rituale Geld verlangen. Ich kann mich an eine Frau erinnern, die aus Brasilien kommt und die hier in der Umgebung wohnt und in einer charismatischen Gemeinde, in einer Pfingstlergemeinde gelandet ist. Und in der Bibelstunde erzählt sie mir, wie sie Unsummen von Geld, und wir reden hier von 4-stelligen Beträgen, in ihre Kirche geben sollte. Musste jetzt schwer zu sagen, weil keiner wird gezwungen, aber Druck wurde ausgeübt, sollte, damit sie den Segen Gottes erleben kann. Irgendwann mal hat sie begriffen, das hat keinen Sinn. Sie wurde aufgefordert, immer mehr Geld zu geben, aber sie wurde nicht glücklich. Manchmal sind die Mühen, die wir tun, wirklich sehr groß, um etwas zu bekommen, um befriedigt zu werden, um diesen Frieden im Herzen zu stillen. Aber seien wir doch ganz ehrlich, was stillt wirklich den Frieden? Ist es Materielles? Sind es die Begierden, die Lüste? Ist es die Macht? Und interessant, diese drei Bereiche, die ich aufgezählt habe, sind genau die, die auch damals der Teufel die Eva verführt hat und auch Jesus in der Wüste. Die Macht, die Stellung, jemand und etwas zu sein, die Begierden und Lüste des Menschen, die sicherlich mit Sexualität, aber auch mit Ernährung und alles, was der Körper so verlangt, zu tun hat, und Materialismus, die Gier nach immer mehr. Aber all das befriedigt den Menschen auf Dauer und in der Tiefe nicht. Manchmal müssen wir das lernen, manchmal müssen wir das schmerzhaft lernen, zu sehen, dass eigentlich das alles nichts bringt. Denken wir an die Frau am Jakobsbrunnen. Wie viele Beziehungen hat sie gehabt, um endlich etwas befriedigt zu werden oder diese Leere zu füllen? Aber Jesus sagt, kommt her, die ihr durstig seid. Ich gebe euch umsonst das Wasser des Lebens. Das sind Worte, die Jesus spricht. Wie oft hat Jesus Worte gesprochen? Wie oft ist Jesus Menschen begegnet und hat ihnen ihren Durst gestillt, ihre Sehnsucht gestillt? Und genau das fordert hier Gott auf. Er sagt, neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Hört, dann wird eure Seele leben. Hört, dann wird eure Seele leben. Manchmal ist es nur ein Wort, das ich höre und ich bin zufrieden. Denken wir an diesen Mann, der durch das Dach zu Jesus kommt. Könnt ihr euch erinnern, Was macht Jesus als allererstes, als er ihn sieht? Er befriedigt etwas ganz Tiefes im Menschen. Nicht die Heilung des Körpers erst einmal, sondern er sagt, deine Schuld, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, wie tief. Das ist das, was ihn geplagt hat. Aus welchen Gründen auch immer. Menschen können viele Dinge plagen. Und wenn ich bedenke, diese Frau, die mir erzählt hat aus Brasilien, sie sagte, dann wird dir Druck ausgeübt oder dann wird dir schlechtes Gewissen gemacht, ne, weil, dass du Sünder bist und dass du diesen Segen dir erkaufen kannst. Und dann gibst du und du merkst, es passiert aber doch nichts in dir. Und Gott sagt, aus einem ganz einfachen Grund, weil es umsonst ist. Also ich glaube, in der heutigen Zeit tut es mal gut zu hören, dass etwas umsonst ist und tief und beständig, oder? Sonst müssen wir mal viel zahlen. Für Gutes müssen wir viel zahlen. Wir sagen manchmal, für Billiges haben wir kein Geld. Wir wollen etwas Gutes. Aber Jesus sagt was ganz Gutes, Exzellentes, was das Beste auf dieser Welt ist. Das dir keiner geben kann, das gebe ich dir, aber umsonst. Und nur umsonst. Denken wir auch über uns nach, wie oft versuchen wir, mit Leistungen etwas zu erreichen. Mit Leistungen vielleicht etwas irgendwo zu befriedigen, im Sinne von, da habe ich ein gutes Gewissen. Wenn Eltern zu mir kommen und möchten ihre Kinder segnen, aber die Eltern selbst sind keine Kirchengänger, sind keine praktizierenden Gläubigen. Aber sie wollen irgendwie diesen Segen fürs Kind so als Befriedigung. Dann fühlen wir uns wohl. Und dann muss ich Ihnen immer sagen, diese Segnung für das Kind bedeutet auch die Segnung für die Eltern. Und das bedeutet auch gleichzeitig, dass auch die Eltern bereit sein müssen, auf diesen Weg Gottes zu wandeln, um diesen Segen auch zu erleben. Bereit zu sein, zu kommen. Weil wenn du nicht kommst, dann kriegst du auch nichts, oder? Wenn du nicht bereit bist, zu Jesus zu kommen oder die Tür aufzumachen, wenn Jesus klopft, dann wird er auch nicht zu dir hineinkommen. Aber er möchte so gern. Das ist seine Sehnsucht, hier in diesen Worten. Erinnern wir uns an Kapitel 54. Was wir gelesen haben von 7 bis 10. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Ich möchte beständig bei dir sein. Das ist mein tiefster Wunsch, sagt Gott hier. Und dann sagt er hier in Kapitel 55, er redet von diesem ewigen Bund, Vers 3. Denn ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, indem ich euch mit den unverbrüchlichen Gnaden zu sagen, Davids einlöse. Ja, hier geht es um diesen Bund, den Gott versprochen hat. Oder im Psalm 111 heißt es, er gedenkt ewig an seinen Bund. Wer mitschreiben möchte, der darf diesen Vers 5 und Vers 9 aufschreiben, in Psalm 111, 5 und Vers 9. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er gedenkt ewig an seinen Bund. So wie hier. Und dann kommt, und ich überspringe mal Vers 4 und 5, kommt Vers 6 und 7. Und das ist jetzt, im Neudeutsch würde man sagen, das ist der Oberhammer. Vers 6 und 7 haben mich wirklich zutiefst bewegt. Und vor allen Dingen noch Vers 8 dazu. Denn hier redet er plötzlich von Vergebung. Und ich lese hier. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist, und ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sagt der Herr. Sucht, solange er zu finden ist. Dieses Wort suchen hat im Hebräischen auch einen ganz starken Begriff, oder ist ein ganz starker Begriff, dieses Suchen, Nachforschen, Nachfragen. Das ist nicht nur einfach nebenbei mal suchen, mal gucken, finde ich es nicht. Ich habe dann immer so einen Dialog mit meinen Töchtern, die dann immer gerne so oberflächlich suchen. Kennt ihr das? Oh, Papa, ich finde es nicht. Und dann gehe ich hin und dann suche ich wirklich jedes Eck und ich finde, meistens finde ich es dann. Und die sagen dann immer, Papa, wie machst du das? Ich sage, suchen. Nicht, oh, bücken will ich mich nicht, ne? Schranktür aufmachen will ich auch nicht. Naja, dann findest du es nicht, oder? Richtig suchen, in die Tiefe. Jedes Eck, auch da, wo du meinst, es vielleicht nicht zu finden. Oder wo du meinst, da hätte ich es bestimmt nicht hingetan. Wer weiß. Manchmal sind wir ja vergesslich. Suchen, nachforschen, untersuchen. Ja, das sind diese Worte, wo David, das gleiche Wort, wo David sich erkundigt und nachforscht, wer ist diese Frau, die da duscht auf diesem Balkon oder auf dieser Dachterrasse? Ihr kennt die Geschichte, ne? Er forscht nach. Oder die Worte im 5. Mose Kapitel 4. Ich glaube, hier, was Jeremia macht, er nimmt Bezug auf die Tora. Und jeder Israelit, wenn er diese Worte hört und die Tora kennt er gut, und gerade solche Worte in Kapitel 4, Vers 29 und 31. Und ich lese mit euch mal hier die Worte, nur diese zwei, drei Verse in 5. Mose Kapitel 4, 29. Wenn du aber dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden. Wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst, Vers 31, denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich weder verlassen noch verderben, wird auch den Bund deiner Väter nicht vergessen, den er dir geschworen hat. Hier haben wir wieder, suchen und den Bund. Wenn du ihn mit ganzem Herzen suchst, ich glaube, das ist so eine Formel, mit ganzem Herzen suchen. Nicht nur, und das ist, glaube ich, auch im Christentum, in der Nachfolge Jesu schafft eine ganz wichtige Eigenschaft, mit ganzem Herzen etwas tun. Halbherziges, werden wir in der Bibel immer wieder merken, ist nicht nach Gottes Plan und Wille. Das ganze Herz soll dabei sein. Ich weiß nicht, ob du eine Beziehung, eine Ehe führen würdest, wenn dein Partner nur ein halbes Herz für dich hat? Wenn er das nur noch mit halbem Herzen machen würde? Ich glaube, keiner wäre glücklich, oder? Aber ganz, mit ganzem Herzen dabei zu sein. Und wir spüren das, wir merken das, wenn irgendwas ist, vor allen Dingen, wenn plötzlich eine Affäre da ist oder irgendeine andere Beziehung da ist, ne, dann ist plötzlich das halbe Herz nur noch da. Aber Gott sagt, das ganze Herz, sucht mich, dann werdet ihr mich finden. Auch hier dieses Wort in Kapitel 55, Jesaja, wir kommen nochmal zurück. Sucht mich oder sucht ihn, solange er zu finden ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg. Und hier heißt es, so wird er sich über ihn erbarmen. Auch dieses Wort Racham im Hebräischen, erbarmen, das ist ein tiefes Erbarmen, das oft nur für Gott hier steht. Das ist nicht nur ein einfach so, naja, ich habe mal Erbarmen, sondern wirklich eine tiefe Liebe, ein Empfinden, das wir kaum wiedergeben können mit Worten. Wir versuchen Worte wie Mitgefühl, Mitleid, Barmherzigkeit zu finden. Das ist diese Tiefe. Und noch viel mehr. Haben wir das schon mal empfunden, so eine tiefes Mitleid und tiefes Erbarmen und Mitgefühl gegenüber einem Menschen? Wenn es uns leid tut, wenn es uns kalt den Rücken runtergeht oder wir uns, wie es auch im Hebräischen heißt, wenn die Eingeweide, wenn innen sich alles dreht, ne, wenn du merkst, es wird mulmig, weil du hast so ein tiefes Gefühl und dann kommt manchmal Ärger, weil du siehst, da leidet jemand. Das ist hier damit ausgedrückt. Diese starke Bindung, die Gott mit denen hat, die er als seine Kinder beruft, in diesen Bund einzugehen. Er hat tiefes Erbarmen. Dieses tiefe Erbarmen. Oder wie heißt es im Psalm 103, da ist das gleiche Wort drin, wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, heißt es da. So erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Da haben wir wieder das Wort fürchten. Die wirklich verstehen, wer Gott ist. Die dieses Gottesbild erkannt haben oder richtig sehen und haben in sich. Aber natürlich in diesem Wort ist nicht nur diese starke Bindung, sondern auch diese Erwählung Gottes. Gott erwählt dich. als Sünder, als Mensch, als jemand, der nichts leisten kann und auch nichts leisten muss. Denken wir noch einmal an die Frau am Jakobsbrunnen. Sie trifft Jesus. Wenn man euch fragen würde, konnte diese Frau etwas leisten? Hat sie irgendwas bieten können, Jesus, für dieses Wasser, was sie bekommen hat, für diese Vergebung? Nein, nichts. Es ist eine Wahl Gottes. Jesus, und so sagt uns Ellen White im Leben Jesu, Jesus wusste, dass diese Frau an diesem Brunnen kommen wird, und er wusste, hier muss ich Pause machen, an diesem Brunnen. Damit er einer Frau begegnet, einem Menschen begegnet, der wirklich sucht. Aber vielleicht nicht weiß, wo er suchen muss. Ne, auch das kann passieren. Manchmal weißt du nicht, dass du verloren bist. Aber du merkst, irgendwas stimmt nicht. Oder du weißt, du bist verloren, aber du weißt nicht, wo du suchen musst. Diese anhaltende Barmherzigkeit und Gnade Gottes, die nicht wankt. Wir dürfen nicht meinen, nur wenn wir etwas Schlechtes tun, hat Gott keine Barmherzigkeit und Gnade mehr. Doch, die hat er immer noch. Aber das Problem sind, glaube ich, wir, die wir uns durch bestimmte Taten oder auch durch bestimmte Rituale oder durch unser Leben oft von Gott entfernen. Aber Gott ist da. Der Bund, interessant hier, der Bund wird in Verbindung gesetzt mit Vergebung. Die Vergebung, die wir heute beim Abendmahl erleben werden. Jesus sagte zu seinen Jüngern, als Petrus meinte, ja komm, dann wasch mich komplett. Dann sagt Jesus, nein, das reicht, wenn die Füße gewaschen werden. Weil ihr seid schon rein, aber manchmal beflecken wir uns, manchmal beschmutzen wir uns in unserem Alltag, in unserem Leben. Und ich hoffe, ihr habt euch, oder ich wünsche mir, dass ihr euch vorbereitet habt, auch für dieses Mal, für das Abendmahl, dass ihr im Leben Dinge bereinigt habt, dass ihr den Herrn gefragt habt, wo hängt es noch? Wo ist noch eine Mauer zwischen mir und Gott? Ich glaube, dass Vergebung, und das ist nicht meine Weisheit und auch nicht mein Gutdünken, sondern ich weiß, dass die Vergebung das Essentielle der Gläubigen ist. Das ist das A und O. Wenn es keine Vergebung geben würde, dann gäbe es keine Rettung. Ganz einfach. Wenn Gott uns nicht vergeben könnte oder würde, wenn er diese Sünde, wie es im Micha, glaube ich, heißt es, nicht ins tiefste Meer schmeißen würde, dann müssten wir die Sünde selber tragen und sie wäre ein Hindernis zum ewigen Leben, zum Himmel. Vergebung oder auch Versöhnung gehört oder zu dieser Vergebung gehört auch ein ganz wichtiger Schritt, den wir hier in Vers 8 nochmal sehen. Schaut doch den mal an. Oder auch Vers 7 und 8. Der Text sagt, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Warum? Weil Gott kann dir nicht vergeben, wenn du nicht bereit bist, diese Vergebung anzunehmen. Es gibt so ein tolles Bild dafür. Es gab mal so einen Versuch, oder man hat mal, nein, nicht Versuch, sondern man hat eine Methode, bestimmte Affensorten zu fangen. Nämlich man gibt in ein Loch, wo ein Affe seine Hand reinkriegt, hat man in dieses Loch, gibt man Nahrung rein. Und wenn der Affe dann mit der Hand diese Nahrung nimmt und in der Hand hält, kommt er aber nicht raus, weil er macht eine Faust. Das heißt, er kommt nur raus, wenn er loslässt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt für uns in der Vergebung. Gott kann uns nur loslassen oder, ne, und Vergebung heißt ja eigentlich nichts anderes als freilassen, loslassen. Gott kann uns nur losbinden und loslassen, wenn wir die Hand öffnen, wenn wir loslassen, wenn wir selber bereit sind, loszulassen. Gott kann uns nur vergeben, wenn wir selber bereit sind, auch unser Gepäck auch Gott zu übergeben. Als Jesus die Sünderin vor sich hatte und man bereit war, sie zu steinigen, sagte Jesus, Wieder unglaubliche Worte. Auch ich verdamme dich nicht. Geh hin in Frieden. Ne? Und dann sagt er ihr, geh hin, aber sündige nicht mehr. Lass die Sünde los. Gedenke. Und jetzt kommt diese Verbindung, die ich hier sehr stark finde in dem Text hier. Beachtet. Der Text sagt in Vers 7, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Weg, ne, den ich gehe und auch Gedanken, die ich habe. Beides loslassen. Die, die nicht gut sind. Warum? Vers 8. Gott sagt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Das heißt, Gott sagt, wenn du meine Gedanken und meine Wege nehmen möchtest, annehmen möchtest, musst du die alten loslassen. Und welche sind Gottes Gedanken? Die der Vergebung. Das heißt, wenn du Vergebung erlangen möchtest und diesen Weg Gottes voranschreiten möchtest, dann musst du diese alten Dinge deines Lebens, die dich hindern, die die Belastung sind, loslassen. Ich weiß nicht, ob ihr mal ein Vergebungsseminar mitgemacht habt. In diesem Vergebungsseminar kommt ein Video mit einem Mann, der einen Rucksack trägt. Und dieser Rucksack ist voll mit Steinen. Ich weiß nicht, ob ihr mal einen Rucksack mit Steinen getragen habt. Ich habe das mal den Kindern versucht aufzuzeigen in einer Kinderrunde. Und habe mal so einen kleinen Rucksack mit Steinen, so größere Steine reingetan. Das ist schon schwer. Also ob der Rucksack das aushält, weiß ich nicht. Aber so einen Rucksack permanent zu tragen, ich glaube, das würde keiner von euch wollen, oder? Aber das machen wir, wenn wir diese alten Gedanken und alten Wege nicht loslassen. Wenn wir nicht bereit sind, diese Vergebung Gottes anzunehmen. Und Gott ruft uns auf, hier bei diesem Abendmahl, genau das zu erleben, nämlich Gedanken des Friedens. In Jeremia Kapitel 29 wird das deutlich. Ich habe die Gedanken des Friedens, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Das sind Gottes Wege und Gedanken. Ich wünsche euch das, dass die Worte, die ich im Schritte zu Jesus wiederfinde, und ich möchte die mal lesen, nämlich in dem Kapitel 1, wo es heißt, Gottes Liebe zu uns Menschen. Ihr wisst, Schritte zu Jesus, das kleine Büchlein. In dem ersten Kapitel geht es um die Liebe Gottes zu uns Menschen. Und da heißt es in einem Wort hier am Ende, solche Liebe ist einmalig. Kinder des himmlischen Königs zu sein, was für eine kostbare Verheißung. Wie unergründlich tief ist dieser Gedanke. Wie einzigartig ist die Liebe Gottes für seine Welt oder für eine Welt, die ihn nicht liebt. Dieser Gedanke übt eine überwältigende Macht auf die Seele aus und nimmt die Gedanken im Willen Gottes gefangen. Je mehr wir den Charakter Gottes im Lichte des Kreuzes studieren, desto mehr sehen wir seine Barmherzigkeit, Liebe und Vergebung verbunden mit Unparteilichkeit und Gerechtigkeit und desto klarer erkennen wir die unzähligen Beweise seiner Liebe. Ich glaube, das ist einzigartig hier beschrieben, diese Tiefe, die wir nicht erklären können, wie sie hier sagt. Diese Gedanken der Liebe im Lichte des Kreuzes sind so überwältigend, dass sie eine Macht ausüben. Ich wünsche euch das, dass diese Liebe eine Macht ausübt. Ich möchte enden mit der Geschichte von Karl Barth. Ihr wisst, Karl Barth war ein Schweizer Theologe, ein sehr renommierter, sehr erfahrener und in den christlichen, theologischen, pietistischen Raum ein sehr geschätzter. Karl Barth hat sehr viele Vorträge gehalten, sehr viele Unterrichtsstunden für die Studenten. Und er wurde in einer seiner letzten Reise in Amerika, ich glaube, das war sogar seine letzte Reise in der Universität von Chicago, als er am Ende seines Unterrichts und seiner Vorträge, die er mit den Studenten hatte, im Plenum vorne gebeten wurde, eine letzte Frage zu beantworten. Und diese Frage war folgende. Welche von allen theologischen Erkenntnissen, die Sie im Laufe Ihres Lebens gewonnen haben, war die wichtigste? So, und ich weiß, Theologie selber studiert, ich weiß, was das bedeutet, diese Frage hier. Da geht alles durch den Kopf. Was ist die wichtigste Erkenntnis? Aber er konnte am Ende der Tage, am Ende seiner Laufbahn, Folgendes antworten. Hier, der Autor beschreibt das in diesem Buch auch noch sehr blumisch und sehr plastisch. Er sagt, dies war eine erstaunende Frage. Der Mann, der schloss die Augen, dachte einen Moment nach und dann lächelte er, schlug die Augen wieder auf und sagte, die größte theologische Erkenntnis meines Lebens ist diese. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Kennt ihr dieses Lied? Er sagte das auf Englisch, ne? Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Würden wir sagen, dass das die größte Erkenntnis eures Lebens ist? Ich wünsche mir das. Denn diese Erkenntnis ist der Motor für alles Weitere. Denn wir brauchen nicht über Heiligung sprechen, wenn wir die Liebe Gottes nicht verstehen. Wir brauchen nicht über die Gerechtigkeit Gottes sprechen, wenn wir die Liebe Gottes nicht verstehen. Zumindest in diesem Ausmaß, in dem Gott uns diese Erkenntnis schenken möchte und schenkt. Das wünsche ich euch, dass bei diesem Abendmahl und auch bei der Fußwaschung, genauso wie beim Brot und Wein, wir diese Liebe Jesu erkennen. Amen.